Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Erinnern ist wichtig, gerade auch in Krisenzeiten. Und deshalb möchte ich Sie heute einladen, sich an einen der hellsichtigsten Theologen seiner Zeit zu erinnern. Dietrich Bonhoeffer beschrieb schon im April 1933, wenige Monate nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, was jetzt nötig sei.
Erstens müsste die Kirche dem Staat oder der Gesellschaft ins Wort fallen, wo sie die Rechte dieser Menschen, dieser Mitbürger verletzt. Der zweite Schritt wäre, dass die Kirche für die durch diese Gesetzgebung Betroffenen, Verfolgten, unter allen Umständen einzutreten hat und nicht nach ihrem Glauben zu fragen hat, sondern einfach, weil sie verfolgt sind. Und das dritte ist das Aufregendste, dass eventuell auch die Kirche dem Staat dem Rad in die Speichen zu fallen hat, nämlich wenn ein zu viel an Gewaltausübung oder ein zu wenig an Schutz ausgeübt wird.
Auf ihn gehört hat die evangelische Kirche nur in Teilen und viel zu spät. Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus hingerichtet. Warum das Gedenken an ihn auch schwierig sein kann, darüber reden wir hier gleich nach dem folgenden Beitrag. Viele Menschen sind in der Corona-Krise mit ihren Sorgen und Ängsten allein. Müssen sie ja auch, denn oberstes Ziel ist es weiterhin, Ansteckungen zu vermeiden. Aber wenn man seinen Gesprächsbedarf nicht in der eigenen Wohnung decken kann, wohin kann man sich wenden? Ein ganz klassisches Kommunikationsmittel wird da gerade wieder belebt, das gute alte Telefon. Die Corona-Krise ist die Hochzeit der Telefonseelsorge. Zusätzlich zu den Krisentelefonen, die es sonst auch gibt, hat Berlin als erstes Bundesland vor 2 Wochen ein ökumenisches Corona-Seelsorgetelefon eingerichtet. Josephine Janert berichtet.
Sehr typische Fragen, die beim Corona-Seelsorgetelefon auftauchen, ist einfach, dass ich unsicher bin, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, dass ich Sorge habe um mich, dass ich Sorge habe um meine Familie, um die Kinder, um die Eltern, dass ich aber auch Sorge habe um meinen Arbeitsplatz. Gibt es denn meinen Arbeitsplatz nach Corona überhaupt noch und wie sieht eine Zeit nach Corona tatsächlich aus?
Justus Münster ist 45 Jahre alt und evangelischer Pfarrer. Schon vor der Pandemie war der Familienvater Beauftragter für Notfallseelsorge im Sprengel Berlin. Inzwischen leitet Münster auch das ökumenische Corona-Seelsorgetelefon, das am 17. März seinen Betrieb aufnahm. Da die Nummer schnell über die sozialen Netzwerke bekannt wurde, kommen die Anrufe nicht nur aus der Hauptstadt, sondern aus der ganzen Bundesrepublik. Zwischen 8 und 18 Uhr melden sich derzeit 2 bis 3 Menschen pro Stunde, Frauen und Männer aus allen Altersgruppen.
Das sind vor allen Dingen Sorge von Älteren. Was ist, wenn ich infiziert werde? Wie geht es mir dann? Habe ich dann noch das Recht auf ein Krankenhausbett oder sehen die Bestimmungen vor, dass ich dann kein Bett mehr bekomme?
Knapp 50 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen die Anrufe entgegen. Alle haben eine Seelsorgeausbildung. Da die Büros aus Sicherheitsgründen geschlossen sind, werden die Telefonate zu ihnen nach Hause weitergeleitet. Manche Gespräche dauern wenige Minuten, andere 2 Stunden. Einigen Anrufern fällt im Homeoffice die Decke auf den Kopf, andere haben Beziehungsstress. Wieder andere suchen Lösungen für praktische Probleme. Justus Münster?
Dass ich eben nicht weiß, wo ich meine Milch herbekomme, weil ich jetzt nicht mehr einkaufen gehen möchte, weil ich zur Hochrisikogruppe gehöre. Und auch dann leisten wir Netzwerkarbeit, indem wir die Menschen einfach vermitteln.
Helfen können zum Beispiel Gemeinden, die einen Einkaufsservice für ältere Menschen eingerichtet haben. Manche Anrufer verweisen die Seelsorger auch an die Diakonie oder die Caritas oder an Internetplattformen, auf denen sich Nachbarn vernetzen. Fachleute haben für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen die Zunahme häuslicher Gewalt prognostiziert. Am Corona-Seelsorgetelefon sei davon nichts zu hören, sagt Justus Münster, und auch nicht von den zahlreichen Verschwörungstheorien.
Ich glaube, dass die Menschen derzeit noch ganz gut unterscheiden können, sozusagen, was Fakten sind und was keine Fakten sind. Und dass sie schon den Institutionen vertrauen, wie dem Robert-Koch-Institut. Und da ist wenig Raum für Verschwörungstheorien, zum Glück.
Die Zahl der Anrufe beim Corona-Seelsorgetelefon steigt. Justus Münster rechnet damit, dass sich der Trend fortsetzt, wenn die Zahl der Infizierten wächst und sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bemerkbar machen.
Die Gespräche, die wir derzeit führen, sind, glaube ich, geprägt von einer Phase, die ich mal nennen möchte, Ruhe vor dem Sturm.
Schon seit 2009 gibt es in Berlin auch ein muslimisches Seelsorgetelefon. Geschäftsführer ist der 47-jährige Betriebswirt Mohammed Imran Sahir, ein Berliner mit familiären Wurzeln in Indien. Träger ist Islamic Relief Deutschland, ein als gemeinnützig anerkannter Verein. Anrufe kommen vor allem aus der Hauptstadt, jedoch auch aus anderen Regionen. Gespräche auf Deutsch sind rund um die Uhr möglich, dienstags auch auf Türkisch. Viele Anruferinnen und Anrufer vermissen angesichts der geschlossenen Moscheen ihr Gemeindeleben. Etliche von ihnen haben Verwandte im Ausland und um diese machen sie sich jetzt Sorgen. Mohammed Imran Sahir?
Aber diese Sorge, dass die Verwandtschaft da in Gefahr ist, weil halt eben Gesundheitssysteme vielleicht nicht so sind, wie wir es gewohnt sind, das ist sicherlich eine sehr präsente Sache.
Dass die Politik in Deutschland weitere Maßnahmen diskutiert, die den Alltag einschränken, sehen einige Anrufer mit Skepsis.
Man macht sich Sorgen, also was sozusagen dann im Laufe dessen dann auch vielleicht sich verändert. Ne? Also wir haben jetzt über Handyortungen gesprochen in den Medien und so weiter. Das kommt natürlich bei den Menschen auch an und man weiß nicht, was wird dann später damit gemacht? Wird das auch tatsächlich wieder zurückgefahren oder so, ne?
Das muslimische Seelsorgetelefon wird von 60 Ehrenamtlichen betrieben. Alle haben zuvor eine 6-monatige Fortbildung absolviert, bestehend aus einem theoretischen Teil und einer Hospitanz bei erfahrenen Telefonseelsorgern. 2/3 der Ehrenamtlichen sind Frauen, was dem Geschlechterverhältnis der Anrufenden entspricht. Mohammed Imran Sahir?
Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Männer eben versuchen, Dinge mit sich selbst auszumachen und sich nicht da so öffnen.
Was auch immer in den nächsten Wochen kommen mag, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krisentelefone sind gerüstet.
Telefonseelsorge in der Corona-Krise. Josephine Janert hat mit den Beteiligten gesprochen. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, das ökumenische Corona-Seelsorgetelefon erreichen Sie unter, Achtung, das sind jetzt keine wirklich gut zu merkenden Nummern, unter 030 403 665 885. Und das muslimische Seelsorgetelefon hat die Nummer 030 4435 09821. Der Theologe Dietrich Bonhoeffer hätte sein Leben retten können, indem er einfach aus den Vereinigten Staaten oder aus London nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt wäre. Alle Türen standen ihm offen, was andere Emigranten entbehrten, Arbeit, Geld, Beziehungen, das hatte er zu seiner Verfügung. Doch Bonhoeffer sah seinen Ort in Deutschland, in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Sein Name steht für den Widerstand gegen das Dritte Reich, für den er mit seinem Leben bezahlen musste, nur einen Monat vor Kriegsende. Vor 75 Jahren, am 9. April 1945, wurde Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet. Kirsten Serup-Bielfeld erinnert an ihn.
Es ist eine Reise von solcher Wichtigkeit, dass der Reisende nicht nur Berge von Akten in seinem Wagen verstaut, sondern auch noch mehrere Kanister Benzin. Man kann nie wissen. Schließlich ist die Verkehrs- und Versorgungslage in Deutschland katastrophal und Benzin ein wertvolles Gut. So fährt Walter Huppenkoten, Sonderkommissar im Reichssicherheitshauptamt, am 7. April 1945 gut gerüstet in allerhöchstem Führerauftrag nach Bayern. Dort wird er die Ermittlungen gegen die Verschwörer um Admiral Canaris führen. Seine Anklage wird auf Landes- und Hochverrat lauten. Unter den Inhaftierten, so ist Huppenkoten informiert worden, befinde sich auch der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer.
Man muss sich ja überlegen, 400 Jahre lang war das eigentlich nicht passiert, dass der Pfarrer oder gute Christen im Gefängnis saßen. Das war was absolut Neues in der deutschen Kirchengeschichte. Und das hat natürlich sehr stark gewirkt, Erschrockenheit hervorgerufen.
Unerschrocken dagegen schien der Häftling selbst. Der im Jahr 2000 verstorbene evangelische Theologe Eberhard Bethke, langjähriger Freund und Verwandter Bonhoeffers, erinnert sich später an zahlreiche Briefe, in denen trotz der Bedrängnis durch einen drohenden Prozess nichts von den Schrecken der Haft zu lesen ist.
Dezember 1943. Lieber Eberhard. Als ich gestern deinen Brief las, war es mir, als gäbe es eine Quelle, ohne die mein geistiges Leben zu verdorren begann. Nach langer Zeit wieder die ersten Tropfen Wasser. Ich stelle mir vor, wir säßen wie in alten Zeiten nach dem Abendbrot zusammen und rauchten, schlugen gelegentlich Akkorde auf dem Klavichord an und erzählten uns, was der Tag gebracht hatte.
Sein Name steht für den Widerstand im Dritten Reich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 in eine politisch-liberale, großbürgerliche Familie hineingeboren, hat wohl dort das Rüstzeug für seine furchtlose Radikalität mitbekommen. Denn mit dem Mut vor Fürstenthronen waren evangelische Theologen damals nur selten ausgestattet. Durch ihre bevorzugte Stellung im Kaiserreich hatten sie kaum gelernt, politisch zu denken. Im Gegensatz zu ihren katholischen Kollegen, die sich als Minderheit im preußischen Staatskirchentum lange Zeit ihre Haut hatten wehren müssen. Bonhoeffer selbst lebte in der Spannung zwischen radikalem Christentum und preußischem Großbürgertum. Vielleicht war es das, was ihn so ungewöhnlich hellsichtig machte.
Wir müssen uns nicht wundern, wenn auch für unsere Kirche wieder Zeiten kommen, in denen Märtyrerblut gefordert werden wird,
predigt er im Sommer 1932 in Berlin. Und am Ostersamstag 1933 verfasst er seinen Aufsatz »Die Kirche vor der Judenfrage«, der im Juli desselben Jahres in der Niederdeutschen Kirchenzeitung veröffentlicht wird.
In diesem Aufsatz spricht er nicht nur von den sogenannten getauften Nicht-Arien oder christlichen Juden, was ja an sich ein falscher Begriff ist, sondern er spricht ausdrücklich von der Behandlung der Juden als Glaubensgemeinschaft.
Solange der Staat recht- und ordnungsschaffend handelt, kann sich die Kirche nicht unmittelbar politisch handelnd gegen ihn wenden. Doch sowohl ein zu wenig an Ordnung und Recht als auch ein zu viel an Ordnung und Recht zwingt die Kirche zum Reden. Ein zu wenig ist immer dort vorhanden, wo eine Gruppe von Menschen rechtlos wird.
Dort sagt er, was die Pflicht der Kirche wäre. Erstens müsste die Kirche dem Staat oder der Gesellschaft ins Wort fallen, wo sie die Rechte dieser Menschen, dieser Mitbürger verletzt. Der zweite Schritt wäre, dass die Kirche für die durch diese Gesetzgebung Betroffenen, Verfolgten, unter allen Umständen einzutreten hat und nicht nach ihrem Glauben zu fragen hat, sondern einfach, weil sie verfolgt sind. Und das dritte ist das Aufregendste, dass eventuell auch die Kirche dem Staat, dem Rad in die Speichen zu fallen hat, nämlich wenn ein zu viel an Gewaltausübung oder ein zu wenig an Schutz ausgeübt wird.
Die erste Bewährungsprobe für die Kirche kommt bereits im April 1933 mit der Einführung des Arierparagraphen im Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Dieser Paragraph, der die Beschäftigung von Nicht-Ariern im öffentlichen Dienst verbietet, ist auch Dreh- und Angelpunkt eines innerkirchlichen Konflikts. Seine Kernfrage lautet:
Wenn der Staat keine Juden einstellt, muss es die Kirche ihm dann gleich tun?
Im September hat dann auch die preußische Generalsynode tatsächlich den sogenannten Arierparagraphen in die kirchliche Gesetzgebung eingeführt.
Für Pfarrer jüdischer Herkunft, ebenso wie für die Rasse jüdischen Christen, gibt es bald in der evangelischen Kirche keinen Raum und kein Recht mehr. Und auch nicht für die, die wagen, sich kritisch zu äußern.
Und damit wurde die Spaltung, die schon an vielen Dingen vorher sichtbar war, spürbar war, wurde sie auch dann organisatorisch durchgeführt, indem sich zunächst ein Pfarrernotbund bildete, an dessen Gründung Dietrich Bonhoeffer mit Niemöller sehr beteiligt war und auch diese ersten Sätze, auf die man sich dann verpflichtete, auch mitformulierte. Und daraus hat sich dann später in der Barmer Bekenntnisse 1934, Ende Mai, das gebildet, was dann Bekennende Kirche hieß.
Vor Barmen steht die Kapitulation des deutschen Protestantismus vor dem Faschismus. Und wer dieses nicht sagt, wenn er über Barmen spricht, verzerrt die ganze Geschichte schon im Ansatz.
Der evangelische Theologe Günther Brakelmann. Diese Barmer Erklärung ist das Dokument des Kirchenkampfes im nationalsozialistischen Deutschland, das der bekennenden Kirche Fundament und Richtung gibt. Sie schärft Profil und Konturen gegenüber dem herrschenden Kirchenregiment der nationalsozialistisch orientierten deutschen Christen, wendet sich gegen das Führerprinzip in der Kirche und betont die Ausschließlichkeit der Christusherrschaft und der göttlichen Offenbarung. Und doch hat diese Barmer Erklärung einen ganz wesentlichen Makel, den gerade Dietrich Bonhoeffer schmerzlich empfunden haben muss. Die Situation der Juden wird in dem Dokument mit keinem Wort erwähnt. Nach der Rückkehr von einem USA-Aufenthalt 1939 beginnt Bonhoeffers Weg in den aktiven militärischen Widerstandskreis um General Beck und Admiral Canaris. Offiziell bleibt er im Dienst der Bekennenden Kirche, der er seine konspirative Tätigkeit aber verschweigt. Er fliegt auf, weil einer seiner Mitverschwörer festgenommen wird und seinen Namen erwähnt. Im April 1943 wird er verhaftet. In der Gefängniszelle kreisen seine Gedanken immer wieder um ein religionsloses, modernes Christentum.
Die Stärke von Bonhoeffers Theologie hat damit zu tun, dass er keine Angst vor der Moderne hat,
schreibt der frühere Berliner Bischof Wolfgang Huber.
Es ist gerade die Beschäftigung mit dem modernen wissenschaftlichen Bewusstsein, die ihn zu seiner theologischen Religionskritik veranlasst. Die Moderne aber steht unter dem Vorzeichen des mündig gewordenen Menschen.
Nach Eintreffen des Sonderkommissars Walter Huppenkoten im KZ Flossenbürg kommt es unter Vorsitz des Richters beim SS- und Polizeigericht in München, Otto Torbeck, zu einem Scheinprozess gegen Bonhoeffer und seine Mitverschwörer. Es gibt weder Verteidiger noch Zeugen. Das Todesurteil steht von vornherein fest. Im Morgengrauen des 9. April 1945 wird Dietrich Bonhoeffer zum Galgen geführt. Er habe sich von seinen Mithäftlingen verabschiedet, an der Richtstätte ein kurzes Gebet gesprochen und sei innerhalb weniger Sekunden gestorben, gibt ein Lagerarzt später zu Protokoll.
Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer von den Nationalsozialisten hingerichtet. Wir wiederholten deshalb ein Porträt von Kirsten Serup-Bielfeld. Was Bonhoeffer heute noch zu sagen hat und warum es gar nicht so einfach ist, sich angemessen an ihn zu erinnern, darüber spreche ich gleich mit der Theologin Christiane Tietz.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Vor 75 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer hingerichtet für seine Beteiligung am deutschen Widerstand gegen Hitler. Ein Märtyrer, ein Heiliger gar für viele, obwohl die evangelische Kirche eigentlich gar keine Heiligen kennt. Aber für Bonhoeffer macht man gern eine Ausnahme. Schließlich gab es nicht so viele Widerständler gegen den Nationalsozialismus und promovierte Theologen und Pfarrer unter ihnen noch weniger. Diese Bonhoeffer-Verehrung ist aber tatsächlich ein relativ neues Phänomen. Direkt nach Kriegsende 1945 tat sich auch die evangelische Kirche schwer mit ihm. Zu radikal, zu beschämend für die meisten Kirchenvertreter war sein Einsatz. Und heute gewinnt Bonhoeffer unter dem Stichwort Widerstand ganz neue, durchaus unheimliche Fans. Wie also über Bonhoeffer reden 75 Jahre nach seinem Tod? Was ist angemessen, was ist falsche Verehrung, was ist kitschig, was politisch falsch? Darüber möchte ich jetzt mit Christiane Tietz reden. Sie ist Professorin für systematische Theologie an der Universität Zürich und beschäftigt sich seit langem mit Bonhoeffer. Frau Tietz, wie ist denn Ihre Beschäftigung mit Bonhoeffer verlaufen? Sind Sie gleich mit dem Märtyrer und Widerstandshelden eingestiegen?
Ich habe als Studentin Widerstand und Ergebung gelesen, also Bonhoeffers Briefe, die er im Gefängnis geschrieben hat. Und da hat mich vor allem sein theologisches Denken fasziniert. Ich hatte den Eindruck, er formuliert vieles, was ich selber auch so denke, aber nicht so gut auf den Begriff bringen kann. Zum Beispiel, dass man Menschen nicht klein halten soll, sondern dass der Glaube auch für starke Menschen interessant sein kann. Ich habe dann meine Examensarbeit über Bonhoeffer geschrieben und dann auch über Bonhoeffer promoviert. Und bei Bonhoeffer hat mich gehalten die ganzen Jahre, dass Bonhoeffer so international umfangreich rezipiert wird. Also es gibt Bonhoeffer-Gesellschaften in Brasilien, in Polen, in Südafrika, in Amerika, in Asien. Und diese internationale Ausstrahlung, die war für mich unglaublich faszinierend.
Was hält denn die Menschen überall in der Welt an Bonhoeffer? Ist das seine politische Biografie oder ist das seine theologische Biografie?
Ich glaube, dass es verschiedene Dinge sind. Es ist sicher sein Lebensweg, dieser mutige Einsatz, auch die romantische Geschichte der Liebe zu einer Frau, mit der er verlobt war, aber die er nicht mehr heiraten konnte, weil er vorher ermordet wurde. Und dann aber, denke ich, schon auch sein theologisches Denken, was sehr vielfältige Bereiche überspannt. Und ich glaube auch, dass eine große Rolle spielt, dass er einfach sehr gut formulieren konnte. Also viele seiner Texte sind einfach sehr, sehr schön zu lesen. Er formuliert so, dass man auch ohne theologisch jetzt über die Maßen gebildet zu sein, mit den Texten viel anfangen kann.
Ist denn bei der Bonhoeffer-Wahrnehmung so außerhalb der theologischen Fachkreise immer noch vor allem der Märtyrer vorherrschend, also dieser aufrechte Theologe, der den Glauben an das Gute im Deutschen lebendig hält?
Das wird man zum Teil so sagen können. Und ich meine, auch die Bedeutung darf man gar nicht unterschätzen. Also wenn Sie an die deutsch-polnische Versöhnung denken, da hat ein Buch über Bonhoeffer eine große Rolle gespielt, eine Biografie, die eine Polin über Bonhoeffer 1970 geschrieben hat, mit dem Untertitel Ein Christ im Dritten Reich. Und sie zeigt in dem Buch eben, dass es auch unter den Deutschen Menschen gab, die ihr Christsein versucht haben, konsequent zu leben. Und das war für die Versöhnung ganz wichtig. Natürlich spielt bei der Beschäftigung mit Bonhoeffer aber auch der Bonhoeffer von Finkenwalde eine große Rolle. Also der Bonhoeffer, der Predigerkandidaten für die Bekennende Kirche ausgebildet hat und mit ihnen ein gemeinsames Leben vor Ort praktiziert hat. Auch das ist für ganz viele Menschen sehr inspirierend. Wie lebt man eigentlich geistliche Praxis heute? Wie kann man miteinander beten, den Tag gestalten, Zeiten der Stille haben und wieder Zeiten des Zusammenseins? Also ich glaube, es ist nicht nur der politische Bonhoeffer, der hier wichtig ist. Vielleicht erlauben Sie mir auch noch eine Bemerkung zu einer Verschiebung in der Bonhoeffer-Forschung, die in den letzten Jahren eingetreten ist. In den ersten Generationen der Bonhoeffer-Forscher waren das vor allem Menschen, die selber entweder sich in der Bekennenden Kirche beteiligt haben oder die Eltern hatten, die sich in der Bekennenden Kirche beteiligt hatten oder auf der Nazi-Seite waren. Also das waren immer Menschen, die persönlich ganz viel involviert waren in die Geschichte, auf der einen oder auf der anderen Seite, und die das irgendwie verarbeiten wollten. Jetzt unter den jüngeren Bonhoeffer-Forschern ist das so weit weg schon, dass sie ganz, wie soll ich sagen, ohne eigene Aktien in dem Ganzen das betrachten können und deshalb auch Bonhoeffer an manchen Stellen kritischer sehen können, als das frühere Generationen konnten.
Das heißt, man kann jetzt einen klaren Blick auf seine Theologie haben. Hängt damit auch zusammen so die Feststellung immer mehr, dass Bonhoeffer theologisch und auch ethisch ja eigentlich ein eher konservativer Mensch war. Also dass er zum Beispiel ganz klare Rollenbilder von Mann und Frau hatte, dass er gegen Abtreibung war. Also all diese eher konservativen Seiten, die vorher unter diesem Heldenbild gar nicht so eine Rolle spielten?
Ich glaube schon, dass man jetzt inzwischen das einfach differenzierter wahrnehmen kann, dass man irgendwie mehr den Mut hat, auch Seiten Bonhoeffers zu betonen, die vorher irgendwie schwierig waren. Allerdings Renate Bethke, die Frau von Eberhard Bethke, Bonhoeffers bestem Freund, die hat immer gesagt, na, also Bonhoeffers Traupredigt, die eben so ganz konservativ ist, die Bonhoeffer für die beiden geschrieben hatte, damit hätte sie noch nie was anfangen können. Also es gab auch schon früher immer Stimmen, die quasi eine schattenlose Rezeption Bonhoeffers abgelehnt haben und gesagt haben, wir müssen den doch ehrlicher anschauen.
Macht dieses Schauen ohne den geschichtlichen Ballast die Anknüpfung an und die Beschäftigung mit Bonhoeffers Theologie leichter?
Sie ist natürlich auch gefährlich, weil die Nachgeborenen vieles nicht mehr richtig einschätzen können. Also denken Sie an die Bedeutung des großbürgerlichen Hauses, aus dem Bonhoeffer kam. Für Menschen, die das gar nicht kennen, die gar nicht wissen, wie war es eigentlich, Anfang des 20. Jahrhunderts aufzuwachsen, was hieß es, aus einem bürgerlichen Haus zu kommen, die werden viele Sachen mit großem Erstaunen betrachten. Wogegen Zeitgenossen Bonhoeffers das noch viel besser beurteilen konnten, was so eine Prägung bedeutet hat. Also es liegt auch eine Gefahr darin, dass man aus der Distanz so drauf schaut, weil man manches eben ohne den Hintergrund gar nicht mehr richtig verstehen kann.
Das heißt, man kann Bonhoeffer jetzt auch nicht einfach bei seinen wirklich teilweise wunderbaren Formulierungen nehmen und zum Kronzeugen für ganz gegenwärtige Probleme machen. Also zum Beispiel die Anknüpfung auf dem religionslosen Christentum, was er gefordert hat oder was er vertreten hat oder was er entworfen hat, einfach als ein Konzept für eine Kirche der Gegenwart, sagen, das ist das richtige Konzept für eine Kirche in einer säkularen, weltlichen Gesellschaft heute.
Das ist eine sehr komplexe Frage, die Sie stellen. Mit religionslos meint Bonhoeffer ja nicht einfach säkular, also religionslos, das heißt für Bonhoeffer ein Glaube, der nicht auf ein Eingreifen Gottes von außen in den Weltablauf drängt, ein Glaube, der nicht den Einzelnen mit seinem persönlichen Seelenheil ins Zentrum stellt, ein Glaube, der nicht nur einen bestimmten Bereich des Lebens betrifft. Also das heißt für Bonhoeffer religionslos. Säkular ist ja doch ein bisschen ein anderes Phänomen. Also man kann sich vorstellen, dass Menschen zwar keine Religiosität mehr haben, aber trotzdem eigentlich nur mit ihrem persönlichen säkularisierten Seelenheil die ganze Zeit beschäftigt sind. Also ich meine, man muss die beiden Phänomene schon unterscheiden. Bonhoeffer ist allerdings oft so missverstanden worden, als meine er mit Religionslosigkeit eigentlich Säkularität. Aber wenn man die Texte aus der Zeit liest, dann sieht man, Nein, Bonhoeffer hält natürlich am Gebet fest. Er hält fest an dem persönlichen Glauben zu einem Gott. Dem ist die christliche Gemeinschaft nach wie vor wichtig. Also man kann das nicht einfach in einen Topf schmeißen.
In den letzten Jahren hat Bonhoeffer ja aus ganz anderen Ecken unerwartete Freunde gewonnen. Jedenfalls, ich fand das sehr unerwartet, dass auf einmal auch rechtsgerichtete, eher konservativ, fast nationalistische Evangelikale, vor allem in den USA, Bonhoeffer entdeckt haben. Also Kreise, denen Bonhoeffer vor 30, 40 Jahren noch als Vaterlandsverräter gegolten hätten und die ihn jetzt als Widerstandshelden abfeiern. Wie kann das denn gehen?
Das kam vor allem durch eine Biografie, die in den USA erschienen ist, von Eric Metaxas. Ein rechter Evangelikaler, der Bonhoeffer als einen der Iren zeichnet. Vor allem vom Frömmigkeitsstil her. Also wenn man das Buch liest, dann hat man den Eindruck, Bonhoeffer ist eigentlich ganz und gar evangelikal geprägt. Und Metaxas macht das so, dass er alle Elemente in Bonhoeffers eigenem Glauben, aber auch in Bonhoeffers theologischem Denken ausblendet, die damit nichts zu tun haben. Also alle liberalen Elemente bei Bonhoeffer, die ignoriert Metaxas geflissenhaft. Und Metaxas sagt, Bonhoeffer habe, als er in den USA war, 1939, so gegen die liberale Theologie der damaligen Zeit gekämpft, wie eigentlich zu Hause in Deutschland gegen die Nazis. Und dann ist der Weg nicht mehr weit, dass Metaxas sagen kann, und so wie wir heute, wir Evangelikalen, gegen den liberalen Zeitgeist in den USA kämpfen, so hätte Bonhoeffer auch gegen den liberalen Zeitgeist gekämpft, denn das ist ja das, was er auch bei den Nazis, sein Kampf gegen die Nazis ging letztendlich um das Gleiche. Also da werden Parallelen gezogen, die bei Bonhoeffer selber in dieser Weise überhaupt fast keinen Anhaltspunkt haben. Zum einen, weil die politische Situation natürlich eine ganz andere für Bonhoeffer ist und zum anderen, weil Bonhoeffer sich eben auch als ein Theologe verstand, der ein liberales Erbe in sich trägt. So ein Nationalismus, America First, den kann man mit Bonhoeffer, meine ich, überhaupt nicht begründen, denn Bonhoeffer war ein ökumenischer Theologe. Und ökumenisch hieß damals, man nimmt wahr, dass Christen in allen Ländern existieren und dass es ein Nationalismus und ein unser Land zuerst für Christen überhaupt nicht möglich ist, weil eben das Christsein die Menschen auf der ganzen Welt verbindet und Nationalismus deshalb abzulehnen ist.
Das heißt, Bonhoeffer für die eigenen Ziele einzusetzen, über diese Verbindung, er leistete Widerstand, auch wenn dieser Widerstand mit der Beteiligung am Mord an Adolf Hitler letztendlich gegen seine Glaubensüberzeugungen ging. Und das heißt, diesen Bonhoeffer-Moment zu fassen und dabei völlig abzusehen, in welchem politischen Rahmen das fand, das bedient dann eher so ein rechtes Narrativ, das da Hintergründe einebnet und nur sich so auf so ein Detail konzentriert und da gleichsetzt.
Das würde ich unbedingt so sagen. Also das Problem ist einfach, dass man hier mit der Berufung auf Bonhoeffer meint, Widerstand pauschal legitimieren zu können. Aber das darf man eben nicht, sondern muss wirklich gucken, gegen was hat Bonhoeffer sich eigentlich gewandt. Er hat Widerstand geleistet für die Opfer systematischer Gewalt in einem Unrechtsstaat. Ja, aber er hat nicht einfach gegen irgendetwas, gegen den liberalen Zeitgeist oder so Widerstand geleistet.
Wie kommt es eigentlich, dass jemand mit ja so einer politisch absolut eindeutigen Biografie wie Bonhoeffer trotzdem so offen ist für die unterschiedlichsten inhaltlichen Deutungen?
Ich glaube, das hängt zum einen damit zusammen, dass sein Werk doch recht fragmentarisch ist. Das heißt, eine ganze Reihe von Texten sind nicht abgeschlossen, sind nur Entwürfe. Nur ein Fünftel aller Sachen, die veröffentlicht sind, wurden von ihm selber veröffentlicht. Alles andere sind Texte, die nach seinem Tod publiziert worden. Das sind zum Teil Arbeitsmanuskripte, da sind Sachen nicht bis ins Letzte durchgearbeitet. Also deswegen kann man da an vieles anschließen. Und ich glaube, der zweite Punkt ist natürlich sein Lebensweg und der frühzeitige Tod, der ihn so instrumentalisierbar macht. Also man findet irgendwie ganz oft die Gedankenfigur, das, was ich für richtig halte, das hielt Bonhoeffer auch für richtig und der ist sogar noch dafür gestorben. Ja, dann hat man also durch diese Lebensgeschichte von ihm, man ist eigentlich argumentativ damit schon im Trocknen, muss es gar nicht mehr selber rechtfertigen, sondern Bonhoeffer gilt quasi als Legitimationsinstanz für meine eigenen Vorlieben und meine eigenen Überzeugungen.
Das heißt, der Kronzeugentod ersetzt das gute Argument.
Ja, genau, ja.
Das ist eine andere Gefahr, vielleicht die große Verkitschung, also dass diese wunderbare, prägnante, auch poetische Sprache, also man muss ja nur an von guten Mächten wunderbar geborgen denken, auch so ein bisschen dazu führt, dass man Bonhoeffer zu leicht nimmt, zu motivieren, zu positiv, zu einfach?
Die Gefahr sehe ich tatsächlich auch. Also bei dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen kann ich persönlich diese Melodie von Siegfried Fietz, die auch im Gesangbuch steht, überhaupt nicht ertragen. Das ist ja so eine leicht schunkelnde Lagerfeuerromantik, die damit verbreitet wird. Das passt für mich überhaupt nicht dazu, dass Bonhoeffer das Gedicht im Gefängnis am Wechsel zum Jahr 1945, als er sicher damit rechnen musste, sterben zu müssen, geschrieben hat. Also ich meine tatsächlich, wenn man sich mit den Texten beschäftigt, muss man eigentlich immer noch mal sich an die historische Situation erinnern und darf das nicht einfach ausblenden. Gleichwohl will ich nicht schlecht machen, dass die Texte Menschen helfen und Menschen in ihrem Leben trösten. Und es kann auch ein guter Einstieg sein, über solche einzelnen Aussagen Interesse zu finden, sich mit Bonhoeffer insgesamt zu beschäftigen, in seiner Komplexität und der Vielfalt seines Lebens.
Kann man in dieser Sprache, die geschult ist eben an Notlagen und eine Sprache, die fähig ist, Trost zu geben, zum Beispiel Anhaltspunkte finden, wie man mit Bonhoeffer jetzt in der Corona-Krise vielleicht nochmal neue Aspekte, neuen Trost finden kann?
Ich würde da sagen, nicht mit Bonhoeffer Trost finden, aber mit dem Gott, auf den er vertraut hat. Ich habe in den letzten Tagen oft einen Satz Bonhoeffers gelesen und auch anderen geschrieben und gesagt, den Bonhoeffer selber im Jahreswechsel 42-43 für seine Mitverschworenen geschrieben hat. Und wenn ich darf, lese ich diese zwei Sätze kurz vor.
Gerne.
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das kommentiere ich jetzt nicht weiter, das steht für sich. Ganz herzlichen Dank, Frau Tietz, für das Gespräch. Wie kann man sich auf Dietrich Bonhoeffer heute beziehen und ihm und seinem Anliegen dabei gerecht werden? Ich sprach mit Christiane Tietz. Sie ist evangelische Theologin, Professorin für systematische Theologie an der Universität Zürich und war 10 Jahre lang Vorsitzende der deutschsprachigen Sektion der Internationalen Bonhoeffer Gesellschaft. Und wenn Sie mehr über Dietrich Bonhoeffer wissen wollen, Christiane Tietz hat auch eine ganz schön lesbare, kompakte Biografie über ihn geschrieben. Sie heißt Dietrich Bonhoeffer, Theologe im Widerstand und ist erschienen bei C.H. Beck. Am 6. April 2020 jährt sich der 500. Todestag des italienischen Malers Raphael. Raphael, das ist doch der mit den Engeln und den Madonnen? Ja, natürlich, aber die Bedeutung von Raphael reicht weit darüber hinaus. Mit Leonardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti hat er als Maler die italienische Renaissance geprägt. Zwei neue Publikationen beschäftigen sich mit dem Phänomen Raphael. Ulrich Pfisterer hat bei C.H. Beck einen opulenten Bildband herausgebracht, Arnold Nesselrath im Belser Verlag. Nesselrath leitete mehr als 30 Jahre lang die Restaurierung der Raphael-Stanzen in Rom, der Gemächer, die Raphael im Vatikan mit Fresken ausgemalt hat. Und dort in Rom sitzt Arnold Nesselrath zurzeit fest, wegen der Corona-Krise. Unsere Autorin Marie Wildermann hat ihn aber telefonisch erreicht.
Kleine Strolche mit wuscheligen Haaren, den Kopf auf die kleinen Händchen gestützt, auf dem Rücken Flügel. Vom Maler Raphael stammt dieses Motiv. Die beiden kleinen Engel mit den Lausbubengesichtern werden bis heute millionenfach vermarktet. Zu finden auf Postkarten, Taschen, Vasen, Zuckerdosen. Vor gut 500 Jahren hat der italienische Maler Raphael diese schelmischen Engel zu Füßen der Sixtinischen Madonna platziert. Sie lümmeln am unteren Bildrand, während über ihnen auf Wolken eine junge Frau in einem rot-blau wallenden Gewand energisch auf den Betrachter zugeht, auf dem Arm einen nackten kleinen Jungen. Der sieht aus wie die beiden Lausbubenengel am Bildrand, mit Absicht, sie sollen wie Brüder des Jesuskindes wirken, sagt Arnold Nesselrath, Kunsthistoriker und Raphael-Experte.
Das ist eben eine völlig unkonventionelle Art, mit der Inkarnation umzugehen. Und wahrscheinlich ist diese unkonventionelle Art, über das Spirituelle nachzudenken, eine Eigenschaft von Raphael gewesen, die er aber in eine Transzendenz umsetzen konnte, ohne die ja auch Kunst nicht existieren kann.
Nesselrath beschreibt Raphael als vielfältigen und experimentierfreudigen Künstler. Und er betont Raphaels Wirken als Unternehmer und Leiter einer künstlerischen Werkstatt mit vielen Angestellten und Schülern. Der Meister soll ein liebenswerter und umgänglicher Zeitgenosse gewesen sein, den Menschen zugewandt.
Mir ging es darum, zu vermitteln, warum Raphael nach 500 Jahren noch attraktiv ist und warum Raphael auch heute zeitgenössische Künstler nach wie vor atemlos macht.
Alle rationalen Gründe aber könnten die Wirkung Raphaels nicht hinreichend erklären, sagt Nesselrath. In seinem Buch zitiert er am Ende den angloamerikanischen Renaissance-Experten John Shearman. Raphael is good for your soul. Raphaels Bilder tun der Seele einfach gut. Neben Leonardo da Vinci und Michelangelo gehört Raphael zu den großen Künstlern der italienischen Renaissance. Das Handwerk des Malens war ihm quasi schon in die Wiege gelegt. Sein Vater war Hofmaler mit eigener Werkstatt in Urbino. Die Mutter war früh gestorben. Als Raphael gerade 11 ist, stirbt auch der Vater. Der Junge muss rasch erwachsen werden, geht beim Assistenten des Vaters in die Lehre. Er malt Heiligendarstellungen und Altarbilder für reiche Patrizierfamilien und immer wieder Madonnenbilder. Die sind damals groß in Mode. Schon der berühmte Botticelli hatte seit 1470 eine gut gehende Manufaktur mit Andachtsbildern. Raphaels Madonnenbilder sind Unikate. Jedes betont einen anderen Aspekt in der Beziehung zwischen Gottesmutter und ihrem kleinen Sohn Jesus, wie Ulrich Pfisterer in seinem Raphael-Band herausarbeitet. 1508 übersiedelt Raphael nach Rom und, so Pfisterer, nimmt den Wettstreit mit den Besten seiner Zeit auf, mit Leonardo da Vinci und Michelangelo, die beide damals schon für den Vatikan arbeiten. Raphaels Auftrag, den Wohnpalast des Papstes mit Wand- und Deckengemälden ausschmücken. Die Themen, Theologie, Philosophie, aber auch die aktuelle politische Situation.
Italien war damals von den Franzosen besetzt, vom französischen König. Der Papst Julius II. Wollte die Franzosen aus Italien wieder heraustreiben, wollte Italien befreien. Das sind alles Themen, die in diesen Fresken diskutiert werden. Im letzten Raum hat er dann die Konstantinsschlacht entworfen. Da geht es also um die Unabhängigkeit, um die weltliche Macht des Papstes auch.
Und immer wieder biblische Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, wie zum Beispiel die Geschichte von Petrus, den ein Engel aus seiner Gefängniszelle befreit.
Das sind große Fresken von 8 Metern Breite. Eines der großartigsten Bilder, die Befreiung Petri mit diesen wunderbaren Lichteffekten, hat er in 28 Tagen gemalt.
Raphael übersetzt die biblischen Geschichten in den Alltag der Menschen um 1500. Besonders Kinder malt er in ihrer ganzen Ungezwungenheit, obwohl er selbst keine Familie hat. Trotz aller Unkonventionalität, an der Lehrmeinung der Kirche kommt er nicht vorbei. Beim Anfertigen des Gemäldes Disputa muss der Betrieb angehalten werden, bis der Papst und die Hoftheologen sich einig sind, wie Raphael das Thema der Dreifaltigkeit bildlich umsetzen darf. Neben dem Malen hat sich Raphael auch mit der neuen Technik der Druckgrafik beschäftigt, fertigte aufwendige Wandteppiche und hat als Architekt die Peterskirche weiterentwickelt. Er war bodenständig und spirituell. Ulrich Pfisterer und Arnold Nesselrath nähern sich der Künstlerpersönlichkeit unterschiedlich. Pfisterer erklärt den Erfolg Raphaels mit dessen Biografie. Die Verbindungen des Vaters hätten ihm den Weg in den Vatikan ermöglicht. Nesselrath betont die Genialität des Künstlers. Für beide aber ist Raphael eine Ikone der europäischen Kultur.
Ob die weltweiten Raphael-Ausstellungen, die derzeit ohne Publikum stattfinden, verlängert oder später noch einmal gezeigt werden, das ist noch völlig unklar. Die meisten Museen werden aber die Ausleihe der Leihgaben wohl nicht verlängern können. Die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ist aber keine Leihgabe. Sie wartet auf das Ende der Corona-Krise und freut sich auf Besucher. Die Bücher, auf die sich Marie Wildermann in ihrem Beitrag gerade bezogen hat, sind Arnold Nesselrath, Raphael, erschienen im Belser Verlag, und von Ulrich Pfisterer, Raphael, Glaube, Liebe, Ruhm, aus dem Verlag C.H. Beck. Wenn Sie einzelne Beiträge oder das Gespräch über Dietrich Bonhoeffer nachlesen wollen, dann können Sie das auf unserer Seite tun, deutschlandfunkkultur.de, unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage danke fürs Zuhören.